Deutschlandfunk, Andruck.
Im Herbst sind Landtagswahlen in 4 Bundesländern. In Bremen, in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen. Und zugegeben, wir Medien schauen bei diesen Wahlen vor allem darauf, wie die Wahlkämpfe und die Wahlausgänge in den 3 ostdeutschen Bundesländern ablaufen werden, wie die Volksparteien abschneiden werden, ob sie dann auch Volksparteien sind, wie die AfD abschneiden wird. Und in Sachsen sind zusätzlich zu den Landtagswahlen ja noch die Kommunalwahlen im Mai, wenn man das jetzt nochmal zusammennimmt mit der Europawahl, also eine sehr lange Wahlkampfphase in dem Bundesland. Bei mir ist jetzt Frank Richter, der antreten wird für die Landtagswahl, parteilos, allerdings auf der Liste der SPD. Herzlich willkommen, Herr Richter.
Schönen guten Tag.
Herr Richter, bevor wir über dieses Buch sprechen, würde ich gerne noch ein paar Worte zu Ihnen verlieren. Sie sind ja so ein sehr umtriebiger Mensch. Sie sind Theologe, Bürgerrechtler, waren in der ersten Reihe mit dabei in Wendezeiten, gehörten der Gruppe der 20 an, die in Dresden abgeordnet war, sozusagen der Obrigkeit zu übermitteln, welche Reformen gewünscht waren. Sie waren Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen und Sie sind letztes Jahr gewechselt bzw. angetreten für die aktive Politik in Meißen, angetreten für das Amt des Oberbürgermeisters in Meißen, sind dem Amtsinhaber nur knapp unterlegen und jetzt also die Kandidatur für die Landtagswahl. Wie gesagt, mit Unterstützung der SPD, was mich natürlich zur ersten Frage bringt. Sie waren ja lange Mitglied der CDU, sind dann 2017 ausgetreten. Nun wird ja der CDU lange vorgehalten, sie hätte sich nicht genügend abgegrenzt in Richtung rechts. War das der Grund für ihren Austritt?
Jetzt wäre es der Grund. Als ich ausgetreten bin, vor 2,5 Jahren, war es ein anderer Grund. Da hatte sich einiges bei mir angesammelt. Das eine ist die friedensethische Tradition, aus der ich komme, die Art und Weise, wie die CDU in Deutschland, aber auch in Sachsen sich beispielsweise zur Waffenexportpolitik Deutschlands stellt, hat mich immer zutiefst befremdet, war nicht meine Sache. Ich komme aus der Tradition Schwerter zu Pflugscharen. Das heißt, die friedliche Revolution hat ja den Beleg angetreten, dass man mit Intelligenz und Friedfertigkeit Geschichte machen kann. Also das wollte ich nicht mehr mittragen. Das zweite ist die sächsische Schulpolitik. Da wäre ich nicht der Einzige sein, der da seine Schwierigkeiten damit hatte. Und dann gab es den Punkt einer mangelnden Streitkultur. Ein Buch sollte diskutiert werden, auch mittels der Abgeordneten der CDU in Meißen wurde verboten, über dieses Buch zu diskutieren. Wissen Sie, und ich habe mir das sowas zur DDR-Zeit nicht gefallen lassen. Ich wollte mir das jetzt auch nicht gefallen lassen. Habe gesagt, das genügt jetzt. Ich freue mich, dass es diese Partei gibt. Es ist eine demokratische Partei. Ich freue mich über jeden, der sich demokratisch engagiert. Aber ich wollte mich nicht mehr damit identifizieren lassen.
Kommen wir mal zum Titel des Buches. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum so viele hier sind, diese provokative Frage. Sie erklären in dem Buch auch, woher der Titel angeblich kommt. Das führt aber ziemlich weit weg von der Assoziation, die man damit hat. Also Sachsen mit all seinen Problemen, eben mit rechts, mit der Anfälligkeit für rechte Botschaften. Gehört das noch zu Deutschland? Was ist Ihre Antwort? Oder um noch überspitzter zu fragen, vielleicht eher zu Ungarn?
Ich wünsche mir ein Deutschland und ich liebe dieses Deutschland, weil es liberal ist, weil es vielfältig ist und weil es ein grundsätzlich offenes Land ist. Wir sind nicht einfach in jeder Hinsicht eine offene Gesellschaft, das würden wir nicht verkraften, aber grundsätzlich offen, liberal und vielfältig. Und das ist in Sachsen nicht so ohne weiteres der Fall. Also dieser Freistaat Sachsen, ich bin hier geboren, ich lebe hier, ich liebe dieses Land, hat doch in den letzten Jahren einige Tendenzen entwickelt und auch einiges deutlich gemacht, was in die andere Richtung geht. Autoritäres Denken, tendenziell völkische Vorstellungen von dem, was politisch durchgesetzt werden sollte. Auch manche, nicht nur manche, eine ganze Reihe von Problemen im rechtsextremistischen Bereich.
Ob das Ihre Warnungen in dem Buch sind noch sehr viel drastischer. Es soll ja auch ein Warnung sein,
das Buch. Das Buch ist ein Warnsignal. Es geht zurzeit in Sachsen, so befürchte ich, in die falsche politische Richtung. Und weil ich dieses Land mag und weil ich für dieses Land politisch aktiv sein will, sage ich bitte nicht in diese Richtung, sondern lasst uns als Sachsen vielfältig, demokratisch, pluralistisch offen bleiben. Oder werden.
Nun könnte man ja sagen, wenn man sich die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl anschaut, nach den Zweitstimmen war die AfD da die stärkste Kraft, da ist es für ein Warnsignal eigentlich schon zu spät, da bräuchten wir jetzt eine konkrete Handlungsanweisung.
Also zunächst mal wäre es ja schon mal hilfreich, wenn nicht wie bei der letzten Landtagswahl nur 49% der Sachsen zur Wahl gingen. Das ist der eigentliche politische Gegner, die politische Abstinenz, der Vertrauensverlust, die Neigung einer solch großen Menge in der Bevölkerung zu sagen, Politik ist nicht, gar nicht meins. Ich erwarte auch nichts mehr von der Politik. Also es wäre schon mal hilfreich, wenn die Menschen sich dieser kleinen Mühe unterziehen würden, zur Wahl zu gehen und sich vorher auch zu informieren, was die Wahl, die sie treffen, anrichtet. Das Zweite sind wirklich Bürgerinitiativen, Aktivitäten, möglichst basisnah. Das habe ich in Meißen erlebt. Ich bin deswegen gar nicht pessimistisch. Dort, wo Menschen beginnen zu begreifen, dass sie Bürger sind und folglich Träger des Gemeinwohls, dass das Ganze sie selber angeht, dass sie keine Untertanen sind, die auf die da oben meckern oder auf die da unten, das ist ja wechselseitig möglich, sondern eben Träger des Gemeinwohls. Und dort, wo sie begreifen, in meinem Lebensbereich kann ich politisch etwas verändern, haben wir eigentlich schon gewonnen.
Das hieße ja aber im Umkehrschluss auch, dass eine Anfälligkeit für rechte Gesinnungen eher eine Frage der Haltung ist als der aktuellen Erfahrung.
Wir müssen genau hinschauen, wo liegen die Probleme dieses Landes. Ich habe es versucht, mit 4 Punkten kurz zu umreißen. Wir haben eine Entvölkerung im Osten Deutschlands, die ihresgleichen sucht. Da denke ich nicht an Leipzig und da denke ich auch nicht an Dresden und da denke ich auch nicht an den Speckgürtel von Berlin, sondern da denke ich an den ländlichen Raum. Ich habe einige Zahlen im Buch auch mit aufgeschrieben. Ja, wir haben also viele Regionen im Osten Deutschlands, da leben sehr viele vereinsamte Menschen. Das Zweite ist diese Entindustrialisierung. Ich bin kein Ökonom, aber ich habe mir die Zahlen mal angeschaut. Der Osten Deutschlands hat nach 1990 tatsächlich die zweite flächendeckende Deindustrialisierung erlebt. Wir haben drittens diese Preisgabe der Eigenstaatlichkeit. Wenn Sie die Länder des ehemaligen sowjetischen Imperiums sich anschauen, es gibt einige Ausnahmen, aber ganz wenige, dann stellen Sie fest, die haben alle nach 1990 ihre nationale Souveränität wiedergewonnen. Die DDR war der einzige Staat im Bereich des sowjetischen Imperiums, der seine Eigenstaatlichkeit preisgegeben hat.
Was bedeutet das für die Bürgerseele, den Staat zu verlieren?
Zunächst ist unbedingt darauf hinzuweisen, dass dieser Vorgang mehrheitlich gewollt war. Also die Ostdeutschen sollen sich jetzt mal bitte nicht rausreden. Sie haben im März 1990 gewählt, Wiedervereinigung so schnell wie möglich. DDR, AD. Was das aber bedeuten würde, war nicht absehbar. Es ist ja manchmal so, dass man etwas will und wenn man es bekommen hat, dann überlegt man sich, ob man es hätte wollen sollen. Ja? So geht es vielleicht dem einen oder anderen. Das bedeutet vor allen Dingen Verlust von Souveränität. Wir haben diese Überschichtung der ostdeutschen Gesellschaft mit einer Reihe von tollen Leuten oder manchmal sind es auch weniger tolle Leute, die eben mehrheitlich aus Westdeutschland kommen und in den Spitzenfunktionen auch nach wie vor des Ostens tätig sind. Das darf man nicht moralisieren und nicht personalisieren, das ist nicht meine Sache, aber es hat eine Wirkung. Ich möchte noch auf einen vierten Punkt kommen. Der Osten Deutschlands ist die säkularste Region Europas. Hier haben die allerwenigsten Menschen irgendeinen Bezug zur Religion. Das ist auch keine Schuldzuweisung, das ist nur eine Feststellung. Religion ist eine Ressource, auf die greift man zurück, wenn es schwierig wird. Die Transformation war schwierig. Religion stand für viele Menschen im Osten nicht zur Verfügung. Die alte Orientierung, die man hatte, nämlich die des Marxismus-Leninismus, der ja zum Teil Religionsersatzcharakter trug, weil man ihn auch glauben musste, die war weg. Es war aber ein Sinnkonstrukt. Letzter Gedanke, wenn Sie mir gestatten, Frau Stövesand, diese einzelnen 4 Punkte, die ich mal kurz skizziert habe, die erklären manche Stimmungslage im Osten nur additiv. Jeder einzelne Punkt ist anderswo in Deutschland oder in Europa auch anzutreffen, aber die Addition im Osten Deutschlands ist bemerkenswert und in der Summe erklärt sie mir einige dieser eher unguten Stimmungslagen. Mhm.
Sie schreiben, der Osten braucht keine Belehrung, er braucht Unterstützung. Wobei?
Der Osten braucht nach wie vor Unterstützung bei seiner ökonomischen Entwicklung. Ich denke insbesondere an die beiden großen Braunkohlereviere in Mitteldeutschland, aber auch in der Lausitz, die jetzt vor der Abwicklung stehen. Und das muss politisch, ökonomisch abgefedert werden. Ansonsten mache ich mir große Sorgen. Die Bundesregierung sollte endlich wahrmachen, was sie immer versprochen hat, nämlich, dass sie den Osten bevorzugen wird, wenn es um die Einrichtungen von Instituten geht, wenn es um die Einrichtungen von Stellen geht. Da ist vieles versprochen worden, vieles ist davon nicht gehalten worden. Wenn wir in Deutschland einen deutschen Mezzogiorno haben wollen, das heißt, ein Territorium, was mehr oder weniger abgehängt ist, so wie der Süden Italiens, dann werden wir auf Dauer kein ostdeutsches Problem haben, sondern ein deutsches Problem. Das heißt, die Bundesrepublik insgesamt muss sich klar werden, darüber wollen wir das oder wollen wir da in diese Region mehr investieren, als wir es bisher getan haben. Möglicherweise kommt uns eine Entwicklung zu Hilfe, nämlich die starke Verstädterung, die Gentrifizierung in den Städten, auch der Verlust an Lebensqualität in den großen Städten und die Tatsache, dass zunehmend junge Leute auch mit Familien den ländlichen Raum entdecken als einen lebenswerten Raum. Davon haben wir im Osten Deutschlands genug. Also kommen Sie bitte, ziehen Sie in die Lausitz oder ins Erzgebirge. Sie werden wunderschöne Landschaften und auch liebevolle Menschen entdecken.